38% Energiepreissteigerung in Produktionsbetrieben, unfassbar hohe Steuern, der Mittelstand zahlt die höchsten Steuern, hohe Lohnkosten und jetzt auch noch die 35-Stunden-Woche. Das und noch viel mehr sind Probleme, die der deutsche Mittelstand aktuell hat. Wie wir diese lösen, wo wir hier ansetzen und was ein Club, ein Unternehmerinnenclub damit zu tun hat, das klären wir heute.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Heute zu Gast bei mir Frau Tröger, Frau Christina Tröger. Herzlich willkommen, Christina.
Danke, liebe Astrid, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal dabei sein darf. Ich bin gespannt auf deine Fragen und freue mich, dass wir dieses wahnsinnig interessante Mittelstandsthema jetzt gemeinsam angehen, weil es in den heutigen Zeiten ja wichtiger denn je ist.
Ja, ist es. Ich kann es kaum erwarten, sich jetzt zu fragen, wie du als Expertin im deutschen Mittelstand unterwegs bist. Vorab jedoch immer eine Frage, nämlich Erfolg darf leicht sein. Wie glaubwürdig ist dieser Satz in diesem Moment aus heutiger Sicht für dich?
Also ich denke, Erfolg darf leicht sein, kann man nur noch in Verbindung damit setzen, dass man nicht verkrampft seinen Erfolgen hinterherlaufen soll, sondern strategisch denken sollte, aber dann auch zwischendurch mit einem gewissen Abstand die Ziele, die man sich gesetzt hat, mit den Dingen, die man sich selbst auferlegt hat, erreicht. Aber dabei wäre es gut, wenn man nicht das Ganze zu verkrampft sieht, weil das färbt auf die Mitarbeiter ab, das färbt auf die Konkurrenz ab, etc. Und es macht auch die Menschen müssen Spaß haben bei der Arbeit. Und es ist dann besser, wenn man das Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit eben angeht.
Wie du ja schon gesagt hast, bist du ja schon das zweite Mal bei mir, Christina. Und diejenigen, die sich jetzt sagen, Moment, ich bin das erste Mal und habe mich gerade zugeschaltet, ich verweise an der Stelle einmal auf die Folge 42, denn da sprachen wir über Netzwerken mit Erfolg. Und für die, die dich ja noch nicht kennen, Christina, habe ich die Bitte, dass du dich noch einmal kurz vorstellst für die heutige Folge. Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin Christina Tröger, ich bin Unternehmerin und in erster Linie und in zweiter Linie bin ich mit einem großen Engagement Gründerin und Präsidentin des Clubs Europäischer Unternehmerin. Den habe ich vor 8,5 Jahren mit 40 Unternehmerinnen gegründet, ein Netzwerk, was heute bei weit über 700 Unternehmerin ist und ein Netzwerk, was gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich tätig ist. Zu dem du auch gehörst, liebe.
Wollte ich gerade sagen, Christina, das ist ja das Tolle, dass ich ja auch im Club der europäischen Unternehmerinnen bin, im letzten Gespräch schon feststellen konnte, dass du ein echtes Netzwerktalent bist. Und was mich aber jetzt begeistert hat, dass ich eben auch im Laufe unserer weiteren Gespräche eben auch erfahren habe, dass du eine Expertin für den deutschen Mittelstand bist. Ich glaube, das wissen viele gar nicht, weil du ja mit deinem Club als Netzwerkerin auch so präsent und bekannt in den Köpfen der Einzelnen bist. Und ich möchte heute gerne einmal den Zuhörern einmal einfach auch deutlich machen, was du nämlich machst im Zusammenhang mit dem deutschen Mittelstand, der es dir angetan hat. Du sagst ja gerne oder wirst auch in der Presse hin und wieder so zitiert, der deutsche Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Magst du das mal kurz ausführen, bitte?
Ja, also ich denke, dass 80% der Umsätze in Deutschland, auch wenn es momentan sehr schwierig ist aus verschiedenen Gründen, worüber wir wahrscheinlich nachher noch sprechen werden, in Deutschland, 80% der Umsätze und auch der Gewinne im Mittelstand generiert werden und dass auch dort 80% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten dort unterwegs sind. Und dieser Mittelstand, den Deutschland hat, ein Phänomen ist, das auch im Vergleich zu anderen Ländern, die drumherum sind, wesentlich stärker ist. Und ich hoffe auch, dass es in Zukunft nicht maßgeblich geschwächt wird, sondern dass dieser Mittelstand diese gesamte Wirtschaft stark hält und auch nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Land wirklich sehr wohlhabend gemacht hat.
Ja, und der Mittelstand, der, wie du schon sagst, trägt wesentlich zum wirtschaftlichen Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Innovation dazu bei.
Und er zahlt die meisten Steuern.
Also und er zahlt die meisten Steuern, stimmt.
Genau. Wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, welche Großkonzerne hier am Werk sind, die dann immer politisch genannt werden und wo auch die CEOs oftmals als Unternehmer verwechselt werden, was ja auch ein CEO zu sein, ist mit Sicherheit eine sehr ehrenhafte Aufgabe, aber es ist eine Angestelltenposition. Und das wird oftmals sehr stark verwechselt. Und ein Unternehmer trägt mit allen Folgen und allen Risiken das Geschäft auf seinem Rücken. Und das muss man einfach immer wissen.
Ja, und vor allem, er muss halt wirklich in die Verantwortung gehen. Denn ich denke schon immer erstaunlich, wenn es schwierig wird, dass die CEOs, die du gerade erwähnst, oft einfach schnell mal die Hand aufhalten und sagen, nach der Politik rufen, die jetzt helfen soll. Und ein Mittelständler sich das gar nicht leisten kann und mit Weitblick unterwegs sein muss.
Ja, du hast völlig recht. Also das ist erstaunlich auch für die Unternehmer dann und Unternehmerinnen zu sehen, dass man also ein mittelständisches Unternehmen hat so gut wie gar keine Chance, Geld von der Politik zu bekommen in schlechten Zeiten. Das lässt man pleite gehen, aber ein CEO, der kann ruhig mehrere Jahre schlechte Zahlen in einem großen Unternehmen machen und bekommt dann noch, wie du es so schön gesagt hast, beziehungsweise Geld, damit er seinen Posten verlässt. Also das ist, da ist schon eine große, große, ist schon ein großer Unterschied.
Stell dir einmal bitte vor, du würdest einem kleinen Kind erklären, wie genau du den deutschen Mittelstand mit deiner Expertise dazu verhilfst, dass der Unternehmenserfolg leichter erfolgen kann. Was würdest du diesem Kind antworten? Wie würdest du dem das deutlich machen?
Also ich würde dem Kind sagen, such dir eine ganz schöne Idee, die du machen willst, und überleg dir, ob viele Menschen diese Idee gerne auch haben möchten und dass du sie nicht nur so alleine hast. Und dann versuche, diese Idee mit Freunden durchzusetzen, um dann vielleicht auch, wenn andere dazu kommen, dass sie dann Schokolade mitbringen vielleicht.
Wir werden es jetzt mal an einem Fallbeispiel durchgehen. Wie kann sich das der Zuhörer dann vorstellen? Erstens mal, wie kommen die Menschen zu dir und wie genau unterstützt du die dann? Oder läuft das eher über deinen Club? Oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
Also das läuft über den Club, weil wir selbst ja im Bereich Immobilien, wir haben noch eine kleine Unternehmensberatung, die Tröger & Partner GmbH, aber da machen wir doch relativ wenig in heutigen Zeiten. Mein Mann und ich, wir haben noch ein paar Beratungskunden, aber das ist relativ wenig. Wir projektieren und bauen ja größere Neubaugrundstücke jetzt momentan hier in Hamburg, in Lemsa-Mellingstedt, ein komplett ökologisches Gebiet, wo wirklich auch jeder Kleber, jede Schraube und alles, was dazu gehört, eben zertifiziert ist. Und insofern bin ich da beratend nicht tätig, aber im Grunde genommen, nicht nur im Grunde genommen, sind ja 95 oder sogar 97% in unserem Club. Wir haben einige Vorständinnen drin, das weißt du, wie zum Beispiel Angela Tietzrath von der HALA, wo wir eben auch sagen, das sind die Frauen, die eine Stimme in der Wirtschaft haben, weil wir ja die auch sagen, wir sind die Stimme der Wirtschaft. Die sind selbstständige Unternehmer und Unternehmerinnen und dieses Networking ist ja das Allerbeste, was es überhaupt gibt, weil ohne Networking würde man sich ja selbst nicht weitergehen. Ich berate da nicht konkret, aber ich denke, ich öffne die Türen, dass Unternehmerinnen sich gegenseitig finden und dann erfolgreicher sind. Auch wenigstens spiegelt das so meine Arbeit wider.
Also das heißt in erster Linie, um es richtig zu verstehen, unterstützt du den deutschen Mittelstand dahingehend, dass du innerhalb deines Netzwerkes die richtigen Leute so zusammenbringst, dass die...
Genau, aber allein, dass es das gibt, ich meine, wir sind ja als Frauen der deutsche Mittelstand und wenn du siehst, dass von 100% eben nur, ich glaube 23 oder wenn es hochkommt, 24 Unternehmerinnen von den Unternehmern sind, ist das eine große Stütze für den Mittelstand, weil wir machen uns ja mit diesem Club auch sichtbar.
Ja, Ja, auf jeden Fall. Und jetzt bist du ja diplomierte, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, diplomierte Betriebswirtin. Frage: Welche ökonomischen Herausforderungen sind denn für den deutschen Mittelstand besonders relevant aktuell?
Also das Relevanteste ist momentan, dass wir eine Politik haben, die versucht, eben mit vielen Gesetzen den Mittelstand zu überschütten. Und in Zeiten wie diesen, wo wir eine Energiepreissteigerung haben von durchschnittlich 38% in Produktionsbetrieben, was ja ein Wahnsinn ist, wo Unternehmer und Unternehmerinnen kaum mit klarkommen. In diesen Zeiten sollte man die Unternehmen einfach in Ruhe lassen, in Ruhe arbeiten, und dann würde auch der Output für dieses Land wesentlich größer sein. Und es wäre wirklich sinnvoll, wenn man nicht die Unternehmen beschneidet mit irgendwelchen Gesetzen, die auch von der EU jetzt kommen, oder eben dieses Lieferketten, ich weiß nicht, Nachweispflichtgesetz und so weiter, was wirklich auch mittelständische Unternehmen, die nicht ganz so groß sind, an den Rand des Wahnsinns bringen oder auch gleich in die Insolvenz.
Kannst du das mal bitte erläutern, welche Gesetze, welche fallen dir dann speziell Gesetze ein, die du vielleicht
Ja,
auch
es gibt die
mit
unterschiedlichsten Gesetze, die da
Ja.
sind. Es ist auch die hohe Bürokratie, die wir haben in Deutschland. Und es sind eben durch die EU, dass man nachweisen muss, ganz genau nachweisen muss, wo was herkommt, und dafür auch eine Nachweispflicht immer mehr und mehr hat, was gar nicht bürokratisch teilweise machbar ist, bis zum Schluss zu verfolgen. Damit haben die Unternehmen auch wirklich haben sich sehr, sehr schwer in Deutschland.
Hast du den Eindruck, oder du hast ja vermutlich auch Zahlen, ist es eher so, dass jetzt die meisten aufgeben? Weil ich lese immer sehr viel darüber in den Medien aktuell, dass viele jetzt einfach aufgeben, auch teilweise in dritter Generation, weil es ja eigentlich eine stabile Geschichte dann in der dritten, aber die dann eher eine Nachfolge, also jemanden suchen, der halt extern übernimmt und das nicht durchziehen wollen. Oder hast du das Gefühl, das ist nur so eine übertriebene PR-Geschichte? Es ist tatsächlich so, dass die Leute sich schon hier trotz dieser Herausforderungen wappnen und sich dann Unterstützung einholen.
Also es ist so, dass natürlich schon eine ganze Menge Unternehmen sagen, sie wollen den Standort Deutschland auch behalten, weil sie hier Wurzeln haben und weil die Menschen hier auch Wurzeln haben. Andererseits ist es so, dass wir auch schon im letzten Jahr nicht nur sehr wenige, sondern einige Unternehmen hatten, die mit ihrem Produktionsunternehmen ins benachbarte Ausland gegangen sind. Das ist so. Darüber denken auch viele nach, und viele Gründer haben es besonders schwierig hier. Also um hier ein Unternehmen anzumelden und eine Firma überhaupt anzumelden, da bist du bei circa 6 Wochen. Wenn du das in Dubai machst, dann dauert das 2 Stunden. Und oder im Silicon Valley, also ich glaube, in Dubai dauert es nicht mal 2 Stunden, da bist du bei 10 Minuten. Das geht ja auch alles digital. Das sind ja alles Länder, die sind wesentlich digitalisierter als wir. Oder im Silicon Valley, ja, da gibst du das dann ein in deinen Computer und dann hast du deine Firma. Und das ist eben einfach wahnsinnig schwierig. Und damit gehen natürlich auch sehr viele junge Gründer. Also Dubai ist, habe ich mir jetzt gerade wieder sagen lassen, ein Eldorado momentan für Gründer. Und das gibt es eben auch in Amerika, und sonst was ist es eben auch. Problematisch ist es natürlich schon, wenn du ein Unternehmen hast, was sehr lange auch hier im Markt ist. Das kann man nicht so einfach verpflanzen. Das wird auch sehr teuer. Das können dir viele sagen, die das gemacht haben. Am Ende rechnet es sich nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Bei manchen, es gibt Unternehmen, die das machen, die ins Ausland gehen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass auch Produktion momentan sehr, sehr, sehr viel ist. Entweder ins osteuropäische Ausland oder in den Osten oder eben auch in nach Asien oder sonst wohin verlagert wird, weil wir die Kosten momentan, die Deutschland durch diese Energiewende, die sie fährt, auferlegt haben, einfach nicht fahren können. Und das sind 38% Energiekosten, die die Unternehmen haben, ganz davon ab, was die Leute eben auch, was die Menschen überhaupt auch normal jetzt an zusätzlichen Energiekosten zahlen müssen. Das ist einfach was zu hoch ist. Und wo sehr viel schiefgegangen ist und wo auch momentan kein, ja, soll ich sagen, es ist momentan noch nicht so Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und das ist gerade für den Mittelstand eine sehr, sehr schwierige Geschichte.
Was bräuchte es aus deiner Sicht, dass da Licht in den Tunnel kommt?
Ja, es bräuchte eine unternehmensfreundliche Politik. Das heißt auch unternehmensfreundliche Steuersysteme. Das ist, wir gehören ja auch zu den Hochpreissteuerländern. Das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, wir sind in Europa an erster Stelle mit den Steuern mittlerweile gelangt oder an zweiter, aber wir tun uns da nicht viel. Auf jeden Fall, wir zahlen enorm hohe Steuern. Wir haben enorm hohe Bedingungen bei der Einstellung von Mitarbeitern etc., was sein muss. Die Löhne gehen so davon. Und wir haben vor allen Dingen dieses Energiethema, was uns alle beschäftigt, was Preiserhöhungen im Produkt und auch überall eben niederschlägt, wo wir überhaupt gar nicht mit zurechtkommen können. Da müsste dringend was getan werden. Und es muss einfach gründerfreundlich, dieses Land, müsste gemacht werden. Das heißt also, Gründer müssen schneller gründen können. Ich habe selbst ein Start-up, wo ich immer weiß, dass sie ständig irgendwelche Dinge machen müssen für ihre Abrechnung, für ihre Finanzämter etc., sodass sie überhaupt nicht vernünftig am Produkt arbeiten können. Und das ist in Deutschland ein sehr, sehr schwieriges System. Dann kommt noch das über Steuersystem, von der Höhe haben wir schon gesprochen, aber überhaupt diese gesamten komplizierten Dinge, die man hat bei den Abrechnungen etc., das ist alles was den Mittelstand enorm bremst. Jetzt will man ja wahrscheinlich auch auf eine 35-Stunden-Woche irgendwann gehen. Das ist natürlich wirklich schwierig machbar.
Ja, das sind alles wunderbare, vielen Dank, wunderbare Beispiele für dieses ausgebremst werden. Könnte die Digitalisierung dazu beitragen, hier etwas von der Bremse mehr wieder in die Leichtigkeit zu kommen? Oder sagst du, das bringt gar nichts?
Nee, die Digitalisierung, da liegen wir ja auch weit hinten an. Man sieht das ja täglich, ich sag mal, wenn die Fluglinien besser digitalisiert wären und so weiter und auch die Deutsche Bahn etc., würde vieles alleine bei der Mobilität schon viel einfacher sein. Also es gibt viele Dinge, die Unternehmen versuchen weitestgehend alles gut zu digitalisieren, aber die haben natürlich ein Umfeld, sprich die Behörden, die Finanzämter etc., die lange nicht auf diesem Stand sind. Und das heißt natürlich, dass immer Prozesse verlangsamt werden. Und das ist natürlich auch ein großes Problem.
Christina, jetzt hast du ja die Möglichkeit durch dein Netzwerk, du hast ja vorhin angesprochen, es sind inzwischen schon 700 und ich glaube mehr in deinem Netzwerk drin. Davon sind ja auch sehr viele, die mit dem deutschen Mittelstand zu tun haben. Und du hast ja jetzt den Blick auch, dass du sowohl guckst, was ist bei den jungen Unternehmensnachfolgerinnen, was sind da die dringlichen Themen und was sind bei denen, die eben schon lange dabei sind, die Themen. Wo liegen da die Unterschiede und wo liegen da die Gemeinsamkeiten?
Also in den meisten Fällen ist es ja so, dass bei den Älteren ein Unternehmen schon vorhanden ist, was eben länger von den Unternehmerinnen betrieben wird und wo sie auch Erfahrung mit haben. Und da ist es vor allen Dingen so, dass von den Gesetzgebungen, wie Lieferkettengesetze etc., die es besonders schwierig haben im Momentan. Bei den Jüngeren ist es so, bei der Nachfolge, dass vielen Unternehmen eben übernehmen und dann in die Digitalisierung ist sehr stark reinbringen wollen, was ja auch total richtig ist. Das machen aber auch die älteren Unternehmerinnen. Aber wir haben natürlich auch bei den jüngeren Unternehmerinnen wie sehr viele, die fast nur im digitalen Bereich eben auch unterwegs sind und die sehr gut damit umzugehen wissen, aber die auch ein sehr großes, in den meisten Fällen sehr großes Auslandsgeschäft machen. Also da sprich, die nicht nur am deutschen Markt damit aktiv sind, sondern eben mit ihren digitalisierten, stark digitalisierten Unternehmen oder eben auch Unternehmen, die Digitalisierung erfolgen, eben überall auf der Welt dann unterwegs sind. Also insofern, die haben eher die Schwierigkeit, wie komme ich hier mit meinem Unternehmen überhaupt an diesem Markt zurecht? Und die anderen haben natürlich ein hohes Potenzial, wenn sie eine Produktion haben und so, was die Kosten eben betrifft, die Kostenstruktur. Und das sind vor allem wirklich die Energiekosten und die Personalkosten natürlich jetzt auch, wenn wir auf eine 35-Stunden-Woche gehen.
Oder wie gehst du aktuell mit Menschen um, die am alten Denken festhängen? die da irgendwie nicht vorankommen.
Eigentlich gibt es bei den Unternehmerinnen nicht viele, die am alten Denken festhalten. Die sind immer sehr, Unternehmer sind ja Einzelkämpfer. Deshalb wundere ich mich auch, dass so viele in unserem Club sind. Ja, sind sie. Weil eine Unternehmerin und ein Unternehmer, die haben es immer erst schon mal selbst geschafft und sind nicht so, dass sie sagen, okay, ich tue mich mit anderen zusammen. Aber Frauen machen das ja sowieso noch weniger, dieses Networking als Männer. Aber bei uns ist es dann sehr, sehr verbreitet eben, dass sie sich gegenseitig stützen sehen, gegenseitig austauschen, gegenseitig Business machen und dass sie eben auch sichtbar sein wollen in diesem Land. Und deshalb machen sie es. Also insofern ist das auf jeden Fall eine wichtige Geschichte.
Was würdest du denn raten? Was wären vielleicht die drei wichtigsten Schritte, damit der deutsche Mittelstand auch das Rückgrat bleiben kann?
Naja, also ehrlich gesagt wundere ich mich, warum nicht noch viel mehr Menschen jetzt langsam auf die Straße gehen und warum die Schmerzgrenze so groß ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich diesen Club aufrufe, auf die Straße zu gehen, aber es ist einfach, es ist eine wirklich schwierige Situation. Die Situation ist jetzt nicht so ein bisschen schwierig, sondern sie ist richtig schwierig. Und viele Unternehmen machen zu, viele übergeben ihre Unternehmen nicht, viele Junge wollen auch nicht das Unternehmen ihrer Eltern nehmen. Also da ist schon eine ganze Menge Potenzial, was verbesserungswürdig ist. Und ich kann nur allen raten, sich zusammenzutun und auch an die Politiker zu gehen, wobei das auch schwierig ist, weil ich ehrlich gesagt das Gefühl habe, dass viele uns einfach nicht zuhören. Und weil es war ja immer so, wir haben ja auch eine hohe Schmerzgrenze. Der Mittelstand hat eine hohe Schmerzgrenze. Es wurden immer die Steuern erhöht. Es ging ja immer trotzdem. Aber die Frage ist, ob wir jetzt nicht in der Situation sind, dass es eben jetzt nicht immer trotzdem noch geht. Weißt du, Astrid, das ist so, ich bin gespannt, was da kommt. Und ich meine jetzt zum Beispiel meine Branche, die gesamte Baubranche, die so da niederliegt, aber die Leute müssen ja trotzdem wohnen. Wo sollen die Leute denn hin? Die müssen wohnen und müssen leben und arbeiten. Aber es kann doch nicht sein, dass jemand im Niedriglohnbereich wie zum Beispiel Friseure oder Gebäudereiniger und so, dass die überhaupt gar keine Wohnung mehr bezahlen können. Das kann es auch nicht sein. Also insofern, einerseits will die Regierung jetzt ganz viele Wohnungen bauen, andererseits fragen mich wie, weil es tut sich ja nichts. Es ist ja diese gesamte Branche und da kannst du fragen, wo du willst, liegt brach im Moment.
Ja,
Zumal haben wir diese höheren Zinsen. Die Zinsen müssten dringend runter, dringend.
Ja, wenn du jetzt einen Zauberstab hättest, was würdest du denn herzaubern, wenn es jetzt, was bräuchte man zuerst?
Also wir bräuchten jetzt erstmal niedrige Zinsen. Dann bräuchten wir ein einfacheres Baugenehmigungsverfahren. Also nicht, dass man da ewig Monate und so weiter drauf warten muss. Das heißt nicht, dass nicht anständig gebaut werden muss, ne? Da sind sich alle im Klaren drüber. Und es bedarf auch einer Regierung, die den Menschen auch wieder eine Sicherheit gibt, zu investieren. Weil im momentan investiert ja keiner. Auch eine normale Familie investiert nicht, weil sie sagt, also Moment, kaufe ich mir kein Haus. Eigentlich passen mir hier alle nicht mehr in die Wohnung rein. Und wir haben uns eigentlich ein Haus gewünscht, aber wir wissen ja nicht, was morgen ist. Und das ist sehr schwierig. Zumal du siehst ja auch jetzt durch diese Benko-Pleite da, wie die Innenstädte auch werden. Es werden ganz viele große Kaufhäuser schließen. Ist ganz viel im Umschwung und diese Innenstädte werden ein völlig neues Gesicht bekommen. Und ich weiß auch gar nicht, was sie da alle draus machen wollen, also diese ganzen leerstehenden Gebäude. Also insofern ist das auch relativ schwierig. Und du musst natürlich auch immer wissen, dass bei jeder Stelle, die irgendwo frei ist, die auch vom Staat bezahlt werden muss, die Menschen, die draußen sind. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange das alles so gehen soll. Also da bin ich mir nicht im Klaren drüber.
Also ich höre schon raus, Christina, das ist alles, es ist ein Bild, das du meinst, da ist nicht viel Farbe drin. Das ist alles schon sehr düster, sehr ernst und kurz vor 12 ist also hier nicht bloß ein Narrativ, sondern es ist faktisch so aus deiner Sicht. dass der Handlungsbedarf dringend ist und das Ganze nicht mehr lustig ist und auch nicht wirklich bunt. Jetzt, wenn man so guckt, werden denn häufig Themen angedacht? Ich verweise auch mal auf eine geplante Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, die in Kürze stattfinden wird unter deiner Leitung. Und du hast es auch initiiert mit Professor Dr. Peter May. Er ist ja Honorarprofessor an der WHU und Experte auch für Familienunternehmen. Wie glaubst du, können jetzt dann Menschen wie er dazu beitragen, dass das Thema sich verbessert? Oder glaubst du, so richtig verbessern können das auch Experten
Doch,
nicht?
Ich glaube, Experten können das schon verbessern. Ich glaube, wenn wir alle wollen, können wir die Situation auch verbessern. Also ich glaube, dass wir bei Professor May uns alle ziemlich viel versprechen, nämlich dass wir nicht wissen, muss er vielleicht an diesem Tag für uns regeln. Also ich hoffe, er kommt, weil das Anforderungsprofil ist wirklich groß. Nein, natürlich kommt er. Und ich glaube, ich verspreche mir aber wirklich auch von ihm gute Vorschläge. Und es ist ja nicht so, dass die Menschen total demoralisiert sind. Es gibt ja auch Branchen, die wirklich gut florieren im Moment, wie diese gesamte Digitalbranche etc. Also es geht auch teilweise auf andere Branchen momentan. Und ich glaube auch, dass wenn sich einige Parameter ändern, wie die Zinsen, die zum Beispiel unbedingt runter müssen, dass auch die Leute wieder bereit sind, mehr in die Zukunft zu investieren. Und aber das Investitionsklima ist ja auch, ich meine, das ist ja auch belegt, ist momentan eben einfach schlecht. Und es ist wichtig, dass eben ein Professor May, der die Stimme auch unserer Wirtschaft ist, das klar artikuliert. Und das wird er an dem Abend auch mit Sicherheit tun. Also das ist auf jeden Fall schon mal der Weg in die richtige Richtung. Und ich bin auch sehr gespannt auf seine Vorschläge.
Ich freue mich auch schon enorm auf diese Veranstaltung. Christina, ich danke dir. Ich fasse an der Stelle noch einmal
zusammen. Mir leid, dass ich heute nicht so mega positiv bin, aber die Situation ist wirklich schwierig im deutschen Mittelstand im Moment. Und wir haben auch dadurch nochmal im Nachhinein, dass die Autoindustrie, wo so viel dranhängt, nun dermaßen rückläufig ist, da hängen Tausende von Menschen dran, da hängen unglaublich viele Industrien, die ganzen Zulieferer etc. dran. Das ist relativ schwierig, die ganze Sache. Und dann eben zweiter Punkt, den habe ich, glaube ich, schon 20 Mal gesagt, sind die Energiekosten, die bringen uns einfach um. Da muss was getan werden.
Ich danke dir, Christina. Ich fasse an der Stelle auch noch einmal zusammen. Wir sprachen heute über das Thema der deutsche Mittelstand und über deine Expertise. Ich wollte heute wissen, welches Bild zeichnest du? Und du sagst, ja, der deutsche Mittelstand ist das Rückgrat der Gesellschaft. Das bedeutet, dass er die entscheidende Rolle für Stabilität und das Funktionieren der Gesellschaft spielt und er ja wesentlich zum wirtschaftlichen Wachstum, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Innovation und zur sozialen Stabilität beiträgt. Aber, und das ist jetzt eben das, was wir heute erfahren haben von dir, er wird völlig ausgebremst. Die Energiepreise sind dramatisch. Also das ist etwas, was völlig ausbremst. Es sollten dringend Änderungen anstehen, auch im Steuersystem. Du erhoffst oder sagst, hier Politik muss unbedingt Bürokratie reduzieren, weil so kann man weder ein Start-up schnell gründen und vor allen Dingen schon gar nicht in Deutschland.
Es muss gründerfreundlich werden.
Es muss gründerfreundlich werden, weil es damit schneller geht, damit es einfacher geht. Und auch diese Schwierigkeiten, die man jetzt auch hat, weil man ja auf 35-Stunden-Woche geht, das braucht dringend auch hier Unterstützung. Gleichzeitig sagst du, Berater oder kluge Köpfe, die du ja auch in deinen Club einlädst, wie zum Beispiel Professor Dr. Peter May, sind wichtig und können hier uns möglicherweise auch die wichtigen Ideen an die Hand geben, dass wir einerseits durchhalten oder Möglichkeiten der Alternative sehen. Jetzt bist du in diesem Moment an der Reihe. Ich übergebe gern dir den Staffelstab. Erfolg darf leicht sein, zieht sich hier durch diesen Podcast. Lass das Gespräch gerne Revue passieren und schließe gerne ab. Vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, liebe Astrid, ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch auch heute mal mit einigen Schattenseiten führen konnten, was aber auch wichtig ist, weil das muss gesehen werden und wir müssen gehört werden. Wir müssen mehr gehört werden denn je. Und Trotzdem dürfen wir uns wirklich nicht demoralisieren lassen. Es gibt einige Faktoren, die hast du schon genannt, leichteres Gründertum, Steuern, Energiepreise, die runtergehen, weniger Reglementieren der Unternehmen in Form von Gesetzen, dann würde es uns wahrscheinlich, würde es sehr stark bergauf gehen und nicht nur für die Unternehmen, sondern auch vor allem nicht nur für die Unternehmen, sondern eben auch vor allem für die gesamte deutsche Wirtschaft. Und das können wir nicht machen, wenn wir verzweifeln, sondern das müssen wir trotzdem so angehen und so fröhlich angehen, dass wir Menschen mitnehmen. Und insofern, denke ich, müssen wir positiv denken, uns gute Gedanken machen und viele auf unserem Weg einfach mitnehmen. Ich danke dir.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.